Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
In eine Stunde Talk haben wir ja Zeit. Das heißt, man muss sich auch mal die ganz großen Fragen stellen.
Wie gelingt es eigentlich manchen Unternehmen, die in ihnen liegenden Potenziale besser zu entfalten als andere?
Das ist aus dem Ausschnitt von einer Keynote in Bern. Henrik Kehren, lass uns mal mit dir anfangen. Du hast selbst als Manager gearbeitet und bist jetzt als Berater unter anderem für den digitalen Wandel unterwegs. Wenn du solche Plattitüden hörst, kannst du dir das überhaupt noch anhören, wenn jemand so einen Vortrag hält?
Ich kenne ja denjenigen, der diesen Vortrag gehalten hat. Ach. Das ist mein Co-Autor Sebastian Pobst-Pardigol. Und ich weiß ja, dass hinter den von dir vermeintlich genannten Plattitüden deutlich mehr steckt.
Denn ich habe dich jetzt erstmal in Zwiespalt gesetzt, weil ihr beide da seid. Und Sebastian, hast du gerade schon gesagt, ist derjenige, der die Keynote gehalten hat. Kannst du, Sebastian, einmal sagen, was ein Kerngedanke auf diese Frage wäre?
Ja, die Führungskräfte in diesen Unternehmen müssen sich die Frage stellen, was brauchen meine Mitarbeitenden, um besonders gut über sich hinauszuwachsen?
Und was ist, wenn die das gar nicht stellen?
Das ist interessant, dann kommen die wahrscheinlich gar nicht zu meinen Vorträgen.
Sebastian Pobst-Pardigol, du bist, würdest du selbst sagen, Organisationsberater heute im Hauptberuf oder wie würdest du es selbst bezeichnen?
Das ist schwierig, das frage ich mich auch oft.
Henrik, wie ist es bei dir, wenn du jemandem sagen müsstest, du machst was?
Ich mache vieles. Zum einen kümmere ich mich um eigene Unternehmen, zum anderen begleite ich Unternehmen eben im Thema Kulturwandel, um das es ja heute hier auch geht. Und das sind sicherlich so die Schwerpunkte beruflicher Natur.
Mit beiden von euch tauchen wir ein in die Welt des Scrumming, der Agilität, Design Thinking, Fail Fast und natürlich, darüber müssen wir unbedingt reden, Minimum Viable Product. Und wenn ihr das nicht kennt, dann steht ihr eben noch ganz am Anfang eurer Digital Transformation. Wir klären, ob das Berater-Bullshit-Bingo ist und wir klären die alles entscheidende Frage in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk, nämlich die hier.
Was können wir tun, um weniger Zeit im Feuerwehrschlauch und mehr Zeit in diesem Gießkannenzustand zu verbringen?
Deutschlandfunk Nova.
Sebastian Pobst-Pardigol und Henrik Kehren sind zu Gast und wir reden über das, was man so ganz groß jetzt als digitale Transformation oder Digital Transformation bezeichnet. Es kann ja sein, dass es Menschen da draußen gibt, die euch beide noch nicht kennen. Deshalb haben wir uns am Anfang drei Aktivitäten für euch ausgedacht, rein fiktiv, von denen ihr mal überlegen könnt, ob ihr mit denen was anfangen könnt. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Sebastian Pobst-Pardigol und Henrik Kehren. Erste Möglichkeit, eine Woche ohne alles Digitale. Sowas denkbar für euch?
Ja.
Ja?
Ja, doch.
Ja, ich finde das klasse. Also ich merke ja selbst, dass ich mich immer wieder dazu bringen muss, mein Handy bewusst mal zu Hause liegen zu lassen, weil ich bin schon so einer, der dann immer wieder so alle 10 Minuten guckt, ist da irgendwas Neues.
Wie ist bei dir, Henrik?
Ich muss mich auch zwingen, aber mich zwingen in erster Linie meine Kinder oder beziehungsweise sie zwingen mich nicht, sondern sie zeigen mir auf, wie häufig ich dann doch auch mit dem Handy verbringe. Und ich habe erst vor 5 Monaten, 2 Wochen lang mich zurückgezogen. Da ging es in erster Linie eigentlich eher um eine körperliche Reinigung. Zugleich
bist du ins Kloster gegangen oder in Sport oder?
Nein, im Grunde war es eine Meierkur, die ich genutzt habe, um mal runterzukommen. Der Vorteil dieses Hauses war, es war so schlecht an die mobilen Netze angebunden, dass ich zwangsweise im Grunde dann auch auf die Technik verzichte.
Sebastian, wie ist es bei dir? Also zwingst du dich manchmal bewusst dazu, mal zu sagen, du lässt es dann auch liegen? Oder keine Ahnung, es gibt so abends 21 Uhr, legst es ins Büro oder irgendwie sowas?
Bei mir ist es eher morgens. Also wenn ich morgens anders anfange, macht es einen Unterschied. Also wenn ich morgens aufstehe, das Handy nicht angucke und erstmal eine halbe Stunde Tai Chi mache, dann bin ich innerlich in einem ganz, ganz anderen Zustand. Und dann brauche ich bis mittags auch nicht drauf schon, also meist am Wochenende.
Okay. Zweite Möglichkeit wäre, Konzept entwickeln für ein Schulfach, große Überschrift Management.
Ich finde das Wort Management.
Beide schwerstbegabt. Ja, beide gucken sich so an. Oh, nee, besser nicht.
Ein Schulfach Management. Ich finde ja im Grunde genommen viele Schulfächer einfach total überflüssig heutzutage.
Also Beispiel?
Satz des Pythagoras habe ich nie gebraucht nach der Schule. Also viele Dinge oder Algebra, wann habe ich das jemals wieder gebraucht? Und ich glaube, dass das alles, was heute oder was damals und vieles von dem, was heute unterrichtet wird, ist gar nicht mehr so notwendig an Wissen. Also ich glaube, dass es viel mehr darum geht, Menschen beizubringen, wie sie lernen, anstatt ihnen Wissen quasi in ihren Kopf zu transferieren. Und wenn ich mir so überlege, wie das bei mir damals in der Schule war, fand ich das oftmals ziemlich langweilig. Und das Spannendste waren eigentlich so die Projektwochen oder wann ich mich immer richtig einbringen konnte. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass es gar nicht dieses neue Lernfach Management braucht, sondern dass es
um eine Kultur des Lernens eigentlich
geht. Genau, dass es grundsätzlich darum geht, wie werden Dinge vermittelt. Und beim Thema Management würde ich sagen, man muss eigentlich gar nicht Menschen beibringen, wie man managt, sondern im Grunde muss man ihnen beibringen, wie ticken eigentlich wir und wie ticken andere Menschen. Es macht keinen Unterschied, ob ich mein Kind erziehe, ob ich mit meinem Partner in Kontakt bin oder ob ich Mitarbeitende führe. Am Ende funktionieren die doch alle ähnlich und es sind gleiche darunterliegende Muster. Und ich würde eher diese Muster vermitteln, nach denen wir ticken. Und dann kann man überlegen, wo man das anwendet, vielleicht auch im Management.
Werden wir gleich mal gucken, sicherlich, weil man sich dann ja auch fragen muss, kann man Mitarbeiter überhaupt erziehen oder wollen die sich erziehen lassen? Ne? Das wird, weil du das gerade sagtest, ne? Wenn ich die erziehe, müssen wir gleich mal gucken, das wird sicherlich nicht auf Erziehung hinauslaufen. Vielleicht ist das Dritte eher was für uns. Sebastian hat es nämlich in einem Halbsatz schon angesagt. Du hast vorhin gesagt, wenn du morgens Tai Chi machst, dann ist für dich der Tag irgendwie ein anderer. Die dritte Möglichkeit ist nämlich ein Tai Chi-Workshop in China.
Oh ja, sofort.
Oh nein, auf gar keinen Fall.
Henrik muss zuerst erläutern, warum oh nein?
Ich bin nicht der Typ dafür. Sebastian, seitdem wir uns kennen, hat dieses und ähnliche Themen versucht, mir schmackhaft zu machen. Und ich habe gemerkt, da gibt es einen inneren Widerstand.
Henrik, ich bitte dich, das ist doch genau der Punkt, weshalb du da hingucken musst, wenn es da einen inneren Widerstand gibt.
Ich glaube, ihr beide habt euch vorher schon getroffen und die Stunde dient dazu, mich zu überzeugen. Es wird, glaube ich, nicht gelingen. Ich kriege mich nicht auf dieses Level runtergefahren, um in dieses Thema einzusteigen. Ich habe es fairerweise schon 2-3 Mal versucht,
immerhin.
Aber es hat nicht geklappt.
Das war der größte Diskussionspunkt während des Buchschreibens, dieser eine kleine Teil, in dem ich das Thema Achtsamkeit reinbrachte. Und das Lustige war, dass Hendrik mit Händen und Füßen sich dagegen gewehrt hat und wir haben so einen Kompromiss. Also es ist genügend für mich und nicht zu viel für ihn. Und als ich dann irgendwann seine Frau sprach und sagte, hey, wie hast du unser Buch gefunden? Sie hat natürlich das Skript damals gelesen. Ja, super. Und ich so, was gefiel dir am meisten? Ja, dieser Achtsamkeitsteil.
Ja, Gegensätze ziehen sich an.
Ja, aber das ist ein schönes Thema für euch. Aber das heißt, bei dir ist es wirklich Alltagsbestandteil. Total. Jetzt egal, ob Tai Chi, um ein bisschen achtsam zu sein oder andere Achtsamkeitsübungen oder so, das ist für dich wirklich Alltag.
Und in voller Überzeugung. Ich habe mit 19 angefangen zu meditieren. Und habe mir richtig tolle Lehrer gesucht, die mir im Laufe der Zeit ganz viele verschiedenste Methoden beigebracht haben über den Kurzform des Wu-Stils im Tai Chi oder Achtsamkeitsmeditation oder andere Formen von Meditation. Und ich für mich ist das hat mit mir mit einem Weltbild zu tun, dass ich davon ausgehe, dass das Leben am Ende meines Todes nicht zu Ende sein wird. Und Meditation ist für mich so eine Form, mich mit diesem inneren Weltbild zu beschäftigen. Und was natürlich passiert, und das kann man vielen Managern vermitteln, Achtsamkeitsmeditation macht dich ruhiger, du hast mehr Fokus, du hast mehr Zugriff auf deine höheren geistigen Leistungen. Bei mir steht dann noch was Spirituelles dahinter. Da rede ich aber öffentlich für gewöhnlich nicht drüber.
Okay, wenn ihr euch zusammen...
Habe ich jetzt aber.
Genau, ich dachte auch so, die Erkenntnis kommt bestimmt. Wenn ihr euch zusammen für eins der drei entscheiden müsstet, also eine Woche ohne Digitales sozusagen, ich vermute mal, dass das Schulfach eher raus wäre bei euch, oder wirklich ein Tai-Chi-Workshop in China, wobei ich bei Henrik gewissen Widerstand gespürt habe. Wenn ihr euch gemeinsam auf eins einigen müsstet, das wäre wahrscheinlich...
Wir müssen das zusammen machen.
Ja.
Nee, dann ist ja... Also Henrik wird wahrscheinlich nicht mitmachen bei Tai-Chi. Also muss ich...
Dann seid ihr wahrscheinlich eine Woche
offline,
ohne Digitales.
Ja.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Sebastian Pups, Partygol und Henrik Kehren sind zu Gast und wir haben gerade schon gehört, nur noch mal als Erinnerung, dass das hier die alles entscheidende Frage ist.
Was können wir tun, um weniger Zeit im Feuerwehrschlauch und mehr Zeit in diesem Gießkannenzustand zu verbringen?
Sebastian, das ist von einer Keynote von dir, glaube ich, aus Bern. Also was ist der Feuerwehrschlauch und was ist der Gießkannenzustand?
Das sind Metaphern für verschiedene Betriebszustände unseres Gehirns. Der Gießkannenzustand ist ein Zustand, in dem unser Mittelhirn sogenannte neuroplastische Botenstoffe ausschüttet und diese neuroplastischen Botenstoffe ergießen sich hier vorne in unseren präfrontalen Kortex. Das ist der Teil hinter der Stirn. Genau, ich habe es dir jetzt gezeigt.
Genau, deshalb habe ich das genommen, damit man es hört.
Also direkt hinter der Stirn befindet sich der sogenannte präfrontale Kortex. Das ist der Teil unseres Gehirns, in dem ganz viele dieser höheren geistigen Leistungen verborgen sind. Und wenn man in so einem Gießkannenzustand ist, dann ergießen sich diese neuroplastischen Botenstoffe hier vorne hinein und dann passieren zwei Dinge. Erstens, Menschen bekommen ganz viel Zugriff auf das, was da bereits entwickelt ist im präfrontalen Kortex. Und zweitens, neue neuronale Netzwerke entstehen. Und neue neuronale Netzwerke bedeutet neue Verhaltensweisen, neue Gedanken und neue Fähigkeiten. Und das ist so ein Idealzustand, in dem wir Menschen sein können.
Und das heißt, der Feuerwehrschlauch wäre dann sozusagen das negative Pendant dazu.
Der Feuerwehrschlauch ist eine neuronale Übererregung. Das ist der Zustand, in dem du bist, wenn du so in Angriff, Flucht und Starre Modi bist. Ne? Dann hast du ein
Fight, Flight or Freeze.
Genau. Und dann hast du sehr, sehr limitierten Zugriff auf deinen präfrontalen Kortex. Also wenn dieser Zustand anfängt, dann fallen so die jüngsten Netzwerke aus, die du vielleicht in den letzten Monaten oder Jahren entwickelt hast, und dann übernehmen ältere Netzwerke, die hast du vielleicht entwickelt, da warst du 5 oder 3 Jahre alt und dann hast du so ein sehr kindliches Verhalten. Oder aber es kann sein, dass der präfrontale Kortex vorübergehend komplett ausfällt, dann übernimmt ein anderer Teil deines Gehirns, der Hirnstamm, den findet man hier hinten im Nacken. Und dann geht's los mit Angriff, Flucht, Starre. Dann hat man die Menschen, die sich gegenseitig anschreien oder anschweigen oder den Raum verlassen.
Henrik, wie ist das jetzt? Ist Sebastian, glaube ich, eher derjenige, der, sagen wir mal, mit dem Ansatz unterwegs ist, wir müssen gucken, was uns die Hirnforschung eigentlich dabei helfen kann, wenn wir sowas wie digitale Transformation machen? Ist das was, wo du sagst, ja, auf dem Erkenntnisstand war ich im Prinzip vorher auch. Das ist ja, also ne, ich muss Leute in den Zustand kriegen, dass sie Ideen aufnehmen, Dinge weiterentwickeln. Das ist ja sozusagen auch als Change Manager, Berater und so auch nicht neu. Oder hast du das gehört und gedacht, ah, das ist eigentlich doch ganz spannend, mal mit der Perspektive drauf zu schauen?
Jetzt wäre ich ja
du darfst ehrlich antworten, er guckt dich jetzt provozierend an.
Nein, also im Grunde, die Erkenntnisse sind teilweise nicht neu und zugleich hilft es ja doch nochmal von anderen Sichtweisen, es erklärt zu bekommen, warum ticken wir eigentlich, wie wir ticken. Und das hilft auch im Gespräch dann mit Mitarbeitenden, mit entsprechenden Führungspersonen, vielleicht ihnen auch nochmal das Bild aufzumachen und zu erklären, dass sie eben aus einer gewissen Rolle heraustreten sollen, dass sie vielleicht ihr Verhalten ändern müssen, um dann Entsprechendes zu erreichen. Und da sind natürlich diese Beispiele sehr hilfreich.
Ja, bitte, Sebastian, du zuckst.
Henrik hat recht, also viele der Erkenntnisse sind nicht neu und das sage ich auch immer. Ich sage, die moderne Hirnforschung erzählt uns eigentlich im Grunde genommen die Dinge, die wir schon alle wissen, die wir aber manchmal uns nicht trauen, gerade im Business-Alltag zu leben. Beispielsweise wissen wir aus der modernen Hirnforschung, dass Verbundenheit ein neurobiologisches Grundbedürfnis ist. Viele Führungskräfte würden aber im Business-Kontext niemals sagen, ich brauche mehr Nähe zu dir, weil das ist Shishi, das ist Esoterik, das ist. Und was ich oftmals erlebe, ist, dass wenn man dann daherkommt und den Menschen auf einer neurowissenschaftlichen Ebene erklärt, wie sie ticken, gibt man ihnen dadurch im Grunde genommen
eine rationale Begründung
und eine Erlaubnis. Mhm. Ich habe manchmal Alpha-Tiere, so richtige Silberrücken, die dann mit ihren dicken Autos vorgefahren kommen. Und
die auch wissen, wie die Welt funktioniert.
Absolut. Und wenn man mit denen dann so 2 Tage arbeitet und sie kriegen auf einer neuronal-kognitiven Ebene die Erlaubnis, hey, ihr dürft mal wieder mehr Nähe zueinander erleben, dann hat man die am 2. Tag in einem Kreis stehen, die sagen, oh, wir fühlen uns so verbunden zueinander. Mhm. Und man denkt, oh, also wenn man das jetzt so sehen würde, würde man denken, riesiger Esoterik-Workshop.
Wir fassen uns an den Händen, laufen über heiße Kohlen und sagen, yes, we can.
Genau, so weit würde ich nicht gehen, sondern ich gehe im Grunde genommen da so weit mit denen, dass die anfangen, miteinander in Kontakt zu gehen, wie sie es vorher lange nicht gemacht haben.
Habt ihr, also in welcher Situation werdet ihr gerufen? Ne? Von euch beiden findet man beide, ihr seid als Keynote-Speaker unterwegs, was ja eine relativ, gar nicht abwertend gemeint, aber relativ einfache Rolle ist. Ne? Also man hat gewisse Vorträge, auch gewisse Facetten, die man vielleicht neu zusammenbauen kann, man hat ein Publikum und kann ein Programm auch machen. Also wann werdet ihr noch gerufen? Seid ihr klassischerweise diejenigen, die auch gerufen werden, wenn sowas wie, es gibt ein altes Unternehmen, das war 50 Jahre erfolgreich, ist von mir als ein deutscher Mittelständler und jetzt kommt dieses Internet. Also ist das sozusagen der Punkt, wo die dann bei euch irgendwann landen und sagen, wir brauchen Hilfe?
Also bei mir ist das da im Zweifel noch nicht der Punkt. Meine Historie ist ja, dass ich letztendlich auch aus der analogen Welt komme, mit fast 44 Jahren, auch keine Überraschung. Und habe lange Zeit in traditionellen Unternehmen gearbeitet, auch im eigenen Familienunternehmen. Und aus dem Kontext heraus werde ich eigentlich eher dann gerufen, wenn ein Praktiker gebraucht wird, der mit entsprechenden Erfahrungen um die Ecke kommt. Wie schafft man es von analog zum digitalen,
also auch als Rollenmodell,
Unternehmen zu kommen? Ja, beziehungsweise als Unterstützung und als Begleitung. Und in dem Kontext kommt dann eben häufig das Thema, dass gesagt wird, Mensch, wir haben jetzt ein Start-up gekauft, wir haben irgendwie die Beratergarde einmal durchs Unternehmen geschickt und haben jetzt hier entsprechende PowerPoint-Folien. Das hat aber irgendwie alles nur bedingt gewirkt und wir stehen doch relativ hilflos vor dieser Thematik. Und wenn dann erkennbar ist, dass der Mensch letztendlich in dem Kontext auch fürs Unternehmen und für die Geschäftsführung, für die Entscheider dort eine Rolle spielt, dann kann es sein, dass ich dort mit einsteige und begleite.
Könnt ihr an einem Beispiel mal erläutern, vielleicht einfach mal ein Fallbeispiel zeigen, also du hast es jetzt gerade auf einer abstrakten Ebene gemacht, aber was sind so die größten Probleme, auf die ihr dann stoßt, wenn ihr in die Unternehmen kommt? Ihr müsst ja auch erstmal für Akzeptanz sorgen, also die müssen ja erstmal euch auch zuhören und zwar nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Mitarbeiter.
Das ist richtig. Und zugleich ist der wesentlichste Punkt, dass nachher die Geschäftsführung oder die Eigentümer dieses Thema mittreiben wollen. Denn wenn man mal zwei Schritte weiter guckt, ist ja die Idee, dass unter Umständen ein neues Geschäftsmodell geformt, gefunden werden soll. Und wie sollen nachher Mitarbeiter davon überzeugt werden, wenn nachher der Chef nicht mit voller Macht eigentlich voranmarschiert? Und deswegen ist das der wesentlichste Punkt. Das ist aber nur eins von einigen Hindernissen, die da auf einen zukommen.
Mein Ansatz ist ein bisschen anders. Ich arbeite eher so, dass ich, wenn mich Unternehmer anrufen, dass ich ihnen viel mehr dazu helfe, dass sie in der Lage sind, selbst Antworten zu finden. Also es ist ganz klar, ich habe zwar viele Jahre in großen Konzernen als Führungskraft gearbeitet, aber ich war nie so der Unternehmer, wie Henrik es war. Und gewisse Entscheidungen würde ich auch nicht beraten wollen. So. Die Art und Weise, wie ich mit Unternehmen eher arbeite, wann ich eher geholt werde, ist, wenn Unternehmer sagen, bei uns ist eine schlechte. Also ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel, wollt ihr haben.
Ja, genau.
Als mein erstes Buch vor ein paar Jahren rauskam, 3 Monate später, kriege ich einen Anruf. Schönen guten Tag, Herr Pops-Partigol. Mein Name ist Herr Gedönsradkirchen. Ich bin 75 Jahre. Ich hatte vor 3 Monaten meinen ersten Herzinfarkt. Ich habe eine Unternehmensgruppe. So, die Nachfolgeregelung steht an und wir haben eine echt beschissene Unternehmenskultur. Wann können Sie vorbeikommen? So. Und dann kam ich dahin. Ich habe angefangen mit denen zu arbeiten für eine Zeit lang. Dann kam so das erste Problem. Dann saß ich da und dann erzählte die.
Kennt man die Produkte, die machen, damit man eine Idee davon kriegt, wer es ist?
Nein, ist sehr speziell.
Okay, und, ja, egal, hätte ja sein können, dass man jetzt sagt, und, hier, die machen Socken oder was auch immer.
Genau,
egal. Ja.
Und dann sitzt da die Marketingchefin und sagt, aber wir haben doch im Sommer diesen Workshop gemacht zum Thema Kultur und es hat sich nichts verändert. Und dann sagt er, naja, vielleicht war das ein bisschen wenig. Und dann sage ich, genau. Also das ist so ein Faktor, der dazu führt, dass Veränderungen teilweise nicht wirklich gelingen, dass die Kontinuität nicht ausreichend ist. Mhm. Und was wir gerne sagen ist, Veränderung, ob es nun digitale Transformation oder Kulturwandel ist, ist so wie mit dem Zähneputzen. Man muss da regelmäßig dranbleiben.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Sebastian Pops-Partigol und Henrik Kehren sind zu Gast. Ihr seid beide Unternehmensberater im aller und Unternehmer, zumindest für dich, Henrik, gilt das wohl eindeutig. Und beratet andere Unternehmen dabei, wie sie Kulturwandel, sagt ihr selbst. Ne? Also im Buch steht auch eher digitale Transformation. Jetzt sagt ihr auch schon, das hat viel mit Kulturwandel zu tun. Also ihr beratet, wie das funktionieren kann. Könnt ihr mal ein Beispiel nennen, wo das richtig gut funktioniert hat? Also wo ist ein Unternehmen, wo man sagt, da haben die das wirklich hingekriegt, um auch mal zu zeigen, es geht und B, welche Faktoren spielen eigentlich eine Rolle?
Nehmen wir mal ein Unternehmen, was vielleicht viele kennen, das ist das Unternehmen Fiesmann, der Heizungsbauer. Martin Fiesmann, der Seniorchef, ist, ich glaube, im Jahr 2015 mit seinem Sohn Max wandern gewesen und hat gesagt, Max, ich verstehe dieses ganze Thema Digitalisierung nicht. Also ich finde da keine abschließende Antwort. Kannst du da mit reingehen? Und Max, der schon einige Zeit Erfahrung hat als Seed-Investor, also er hat viel im Silicon Valley verbracht, ist damit rein und hat begonnen, innerhalb von Fiesmann das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Und er hat das bilderbuchmäßig gemacht. Er und 4 andere haben sich im ersten Jahr jede Woche durchs Unternehmen bewegt und haben sich eine Stunde jeweils vor Menschen gestellt und haben erstmal darüber gesprochen, warum brauchen wir das hier eigentlich? Also einer der Kernfaktoren gelungener digitaler Transformation ist, verstehbar zu machen, warum wir uns jetzt eigentlich auf diesen Weg begeben müssen. Das haben die fantastisch gemacht.
Wenn man muss sich vorstellen, im Jahr 2012 gab es ein Startup Termondo, was gegründet wurde. Und das war sicherlich ein Grund, warum 2015 die Aussage vom Fiesmann Senior kam. Denn was sind im Grunde die Kunden von Fiesmann? Das sind in erster Linie die Heizungsbauer. Das ist ja nicht der Endkunde, sondern der Heizungsbauer.
Also das, was man klassischerweise, die machen B2B, die machen eigentlich Business-to-Business.
Die machen Business-to-Business. Denn wenn man als Endkunde schaut, man möchte ein Haus bauen, man muss seine Heizung sanieren, was passiert? Man bekommt den Architekten, man bekommt letztendlich den Installateur, der dann mit einem Vorschlag kommt und dann fragt man den Installateur, ist das gut, ist das schlecht? Dann sagt der Installateur natürlich, das ist die Anlage, die ich dir empfehle. Mhm. Dann sagt man, gut, kriege ich noch 2% da drauf, gegebenenfalls bekommt man die, dann wird diese Anlage eingebaut. Das ist im Grunde nachher, wie das Geschäft läuft. Termondo ist den Weg anders gegangen. Die haben letztendlich eine Plattform aufgebaut im Internet, wo der Endkunde nachher ein paar Fragen beantwortet. Dann gibt es nochmal ein Telefonat und dann bietet Termondo einem eine Heizungsanlage, die in der Regel günstiger ist. Alle Subventionsmöglichkeiten sind dort mit eingerechnet und somit erschöpft. Und wenn man dann sagt, ja, die Heizung hätte ich gerne, dann kommt Termondo mit eigenen Heizungsinstallateuren und baut diese ein. Ein Fuß zum Endkunden zu bekommen, ist sicherlich ein Thema, was Fiesmann auch treibt. Und das aber den Mitarbeitern letztendlich zu verklickern, ist ja nochmal wieder eine andere Schwierigkeit. Denn Fiesmann selber ist seit, wann sind die gegründet worden? 1920, 21, glaube ich.
Ein langes Familienunternehmen, Tradition haben.
Langjähriges Familienunternehmen, sehr erfolgreich, sicherlich kapitalstark, immer profitabel, wo Mitarbeiter natürlich sagen, warum muss ich mich jetzt ändern? Genau. Dem muss man erstmal einen Grund liefern.
Genau, Sebastian, wenn du dann sagst, die machen das und stellen sich da jede Woche hin, dann verstehe ich den Gedanken dahinter zu sagen, das macht Kommunikation, das macht Glaubwürdigkeit. Wenn du das vernünftig als Chefs machst, stehst du auch da vorne und bist glaubwürdig im Sinne von, vielleicht hab ich auch noch nicht auf alles eine Antwort. Aber ich denke an solche Strukturen wie, da sind Leute 30 Jahre im Unternehmen, die arbeiten vielleicht im Vertrieb und der hat sich irgendwie nicht groß geändert und jedes Jahr ist das Beste der Firmengeschichte. Also ich sehe doch in meinem beruflichen Alltag überhaupt gar keine Notwendigkeit, nur weil jetzt mein Chef da oben, der Vorstand oder was für eine Struktur die auch immer haben, Geschäftsführer, hergeht und sagt, du musst das machen.
Genau, die haben wir auch. Wer liefert was? Mhm. Fällt mir gerade ein. Also wer liefert was ist die gelbe Seiten der B2B-Branche. Wurden damals von der Leipziger Messe gegründet, ich glaube in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, und die haben nichts anderes gemacht, als jedes Jahr einen neuen Katalog zu drucken mit, wo in Deutschland kriegt man welche Produkte. Die Mitarbeitenden, mit denen wir gesprochen haben, die sagten auch, wir haben jedes Jahr Gehaltserhöhung bekommen, wir haben jedes Jahr unseren Bonus bekommen, uns geht's doch gut. Und dann ist vor einigen Jahren der neue Geschäftsführer Peter F. Schmid eingetreten und hat sich das Unternehmen angeschaut und hat sich vor die Mannschaft gestellt und hat gesagt, wir haben 4 Jahre, dann können wir die Türen zumachen. Weil in Zeiten.
Aber das glaubt doch keiner. Das glaubt, also was du als Mitarbeiter dann doch denkst, ist, das ist das Bedrohungsszenario des Chefs, weil er uns dazu bringen will, mit Angst sozusagen den Laden zu regieren.
Genau, und was er hat gesagt, wir haben total tradierte Strukturen gehabt. Der ist in ein Unternehmen eingezogen, da gab es eine 6. Etage, das war die Chefetage, die war mit Teppich und die war mit Zahlenschloss. Also,
und da hast du im Fahrstuhl aber einen extra Schlüssel gebraucht, damit du darauf kannst.
Genau, und er hat gesagt, es war extrem schwierig, diese tradierten Strukturen aufzubrechen. Mhm. Natürlich hat er zum einen den Fokus auf die Gefahr gelenkt und da gab es sicherlich den einen oder anderen, der gesagt hat, aber warum? Und dann ist er einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, wisst ihr was, ich krieg diese Denkstruktur nicht aufgelöst. Also hat er einfach mal die äußeren Strukturen verändert. Der hat das Haus verkauft und ist in die Innenstadt gezogen, hat Großraumbüros aufgemacht und hat Menschen plötzlich zusammengesetzt, die vorher noch nie zusammengesessen haben, oder hat neue Menschen ins Unternehmen geholt und die neuen mit den alten zusammengesetzt und hat durch solche Impulse dafür, also durch die Veränderung in der Außenwelt dafür gesorgt, dass die Menschen beginnen mussten, eine Veränderung in der Innenwelt zu beginnen.
Aber die Sorge, wenn man jetzt von außen drauf guckt, ist doch, dass das nur zu Frust führt. Also dann haben vorher Leute Einzelbüros gehabt und einen schönen Blick und dann sitzt er auf einmal in einer Wabe mit vier anderen, die auch alle laut telefonieren. Also wie findet man das Maß zwischen, das ist ja auch ein Gedanke zu sagen, es muss Impulse geben, damit sich was verändert, aber wie findest du das Maß, das so hinzukriegen, dass es passt?
Also schön, dass du sagst, es gibt ein ganzes Kapitel, das nennen wir das rechte Maß. Das beschäftigt sich genau mit dieser Frage, diesem was ist zu wenig und was ist zu viel. Und es gibt ein gewisses Maß, das ist zu viel, das können Organisationen nicht aushalten. Nehmen wir beispielsweise die Otto-Gruppe, die haben einen eigenen Bereich gegründet, der nennt sich OGDS, Otto Group Digital Services. Mhm. Das ist ein Company-Builder, die machen nichts anderes, als Geschäftsmodelle zu entwickeln, die so hoch disruptiv sind, dass es die Mitarbeitenden in der Kerngesellschaft zerreißen würde, wenn man das quasi in-house macht. Also gewisse Impulse kann eine Organisation nicht vertragen, die musst du externalisieren. Wenn du aber merkst, da ist überhaupt keine Bewegungsenergie drin, dann musst du Energie reingeben, indem du beispielsweise durch Gefahr rüttelst, indem du vielleicht regelmäßig umstrukturierst, damit die Menschen einfach merken, okay, so wie es damals immer war, funktioniert es nicht. Und wenn mir das nicht gefällt als Mitarbeitender, dann gehen diese Menschen manchmal auch und...
Ah, das machst du doch nicht nach 30 Jahren. Also wem gefällt das nicht? Das gefällt denen, die vielleicht jetzt mal, ich denke jetzt im Klischee gerade ein bisschen.
Du meinst, man geht nicht oder man bleibt nicht?
Nee, man geht nicht. Sondern ich glaube, man geht, aber in die innere Emigration. Also ich bin im Sinne von 30 Jahren im Unternehmen, jetzt ändert sich das. Dann sind das die in jedem Workshop sagen, das geht alles nicht. Die aber trotzdem bleiben, weil die natürlich, sagen wir mal, auch nicht gehen wollen. Die haben ihre Familien da, die haben feste Strukturen.
Die hast du.
Die gehen nicht einfach.
Also was wir gehört, wir haben immer gefragt, hey, wie ist die Ratio, wie ist das Verhältnis von Menschen, die mitziehen, Menschen, die, und was wir immer hören ist, du hast zu Beginn so 5-10% Raving-Fans, die sagen, ja, endlich Veränderung, die ziehen mit. Dann hast du ungefähr 80%, die sagen, ja, ist ganz cool, aber wir
gucken entscheiden sind doch, wie viele bremsen aktiv.
Und du hast 20%, die aktiv bremsen. So. Und was dir im Laufe der Zeit passiert ist, dass von den 80% viele rüberschwenken zu den 5%. Das passiert genau dann, wenn sie sehen, hey, da ist ja auch was drin. Für mich beispielsweise ist einer der wesentlichsten Faktoren für gelungene Kulturveränderungs- oder digitale Transformationsprozesse, dass Mitarbeitende plötzlich mitgestalten dürfen. Also das, was man
also Verantwortung übernehmen dürfen. Die dürfen eigenverantwortlich handeln. Es gibt auch sowas, wie heißt das immer, Incentives. Also es gibt auch einen materiellen Anreiz im Zweifelsfall.
Man denkt gar nicht so. Nee, das ist immer überbewertet. Man denkt immer, die wollen mehr Geld. Klar wollen die das. Aber was sie eigentlich wollen, ist einem, da sind wir wieder bei neurobiologischen Grundbedürfnissen, diesem neurobiologischen Grundbedürfnis nach Mitgestaltung nachzukommen. Mhm. Nimm meinen kleinen Sohn Paul. Wenn ich ihm Schokolade und Bausteine hinlege, in den meisten Fällen nimmt er die Bausteine. Das ist nicht nur eine subjektive Erfahrung, das ist wissenschaftlich.
Ja, weil du das negativ sanktioniert hast mit der Schokolade auf irgendeine Art und Weise. Willst du das jetzt nicht verraten?
Also ich kannte diese Experimente, bevor es Paul gab. Das sind tatsächlich wissenschaftliche Experimente mit kleinen Kindern. Dieser Impuls mitzugestalten ist so stark in uns, dass wir dem versuchen nachzukommen. Und der wird in vielen Unternehmen einfach unterdrückt. Und wenn das wieder geöffnet wird, wird was ganz, ganz Tiefes in Menschen berührt.
Ganz spannend ist, und dass wir letztendlich, du, Sebastian, sagst Unternehmenskultur, ne, da steckt ja auch letztendlich jetzt mal ganz groß eben aufgehangen, sowas wie, was für ein Menschenbild nehme ich eigentlich an und wie gehe ich auch mit den Leuten dann vernünftig irgendwie um und wie ist das eben auch umsetzbar? Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk, Sebastian Pups, Partygoal und Henrik Heeren sind zu Gast. Man hört das, was ihr gerade geschildert habt, hört man häufiger mal in Unternehmen in Phrasen, die da heißen, man muss Leute mitnehmen, man muss Anreize schaffen, da müssen wir genauer hinschauen, Eigenverantwortlichkeit. Also wie stellt ihr, ne, das sind so, ich will nur mal in dieses Bullshit-Bingo rein. Ja. Also wie stellt ihr sicher, dass ihr nicht in diesen Bullshit-Bingo-Verdacht kommt oder anders ausgedrückt, was macht ihr denn genau anders als das, ihr habt es vorhin selbst gesagt, vielleicht sind da alle Beraterunternehmen schon mal durchgelaufen, die haben alle eine PowerPoint-Schlacht hinter sich. Also wo ist für euch der entscheidende Unterschied und wie stellt ihr sicher, dass das im Prozess nicht verloren geht, weil der Vorstand vielleicht oder die Geschäftsführung sagt, ja, da brauchen wir aber hier unsere Charts und PowerPoint-Präsentationen, so haben wir immer gearbeitet.
Also der erste Schritt ist erstmal, dass wir nur dann PowerPoint überhaupt mitbringen, wenn es denn unbedingt notwendig ist. Sprich, die Beratung ist natürlich Teil des Prozesses, aber ein geringer. Es geht dann nachher eher darum, tatsächlich mit der Organisation, mit den Mitarbeitenden umzusetzen. Und damit umgesetzt werden kann, müssen die befähigt werden. Sprich, es gibt dann entsprechende Trainings etc. Um das auch konkret am Beispiel zu praktizieren, praktizieren. Wenn man jetzt einmal auch bei uns schaut und beim Kapitel das rechte Maß bleibt, gibt es ein Unternehmen Phoenix Contact.
Die machen was?
Die machen letztendlich Bauteile.
Das ist ein Automotive-Hersteller. Also wir haben es immer wieder versucht zu beschreiben in wenigen Sätzen, es ist nie gelungen. Also was sie unter anderem machen, ich nenne mal ein Produkt, die produzieren die Schnellladekabel für Elektroautos.
Okay. Genau, und damit dann nachher es überhaupt möglich ist, für die Mitarbeitenden im Prozess der digitalen Transformation mitzuwirken, wurden diese Mitarbeiter zum einen ganz am Anfang des Prozesses in den Strategieprozess eingebunden. Sprich, es gab eben nicht eine Vorgabe seitens der Geschäftsführung, sondern mit den über 12.000 oder 15.000 Mitarbeitern, die Phoenix beschäftigt, gab es etliche Workshops. Die Geschäftsführung ist in viele Meetings gegangen, hat sich immer wieder Feedback geholt. Es wurden viele Runden gedreht. Also es ging im Grunde darum, die Mitarbeiter mitzunehmen. Zugleich wurde für viel Geld ein eigenes Schulungszentrum erstellt, damit eben hinterher auch die Mitarbeiter in der Lage sind, nicht mit irgendwelchen Begriffen lediglich um sich zu werfen, sondern die auch in einen Kontext zu bringen und nicht nur in einen Kontext der Begrifflichkeit, sondern auch eine Sinngebung für das Unternehmen. Also man hat im Grunde geschaut, wie kriege ich die Mitarbeiter in die wirklichen Prozesse, in die Zukunftsgestaltung der Firma eingebunden.
Was ich gerne zu Beginn sage, ich arbeite gerne minimalinvasiv und ich würde gerne so wenig Zeit wie möglich bei Ihnen verbringen. Meiner Meinung nach findet die Arbeit, die wir mit Unternehmen durchführen, auf drei Ebenen statt. Das eine ist Beratung, das sollte das sein, was am wenigsten stattfindet. Es dürfen ab und zu Impulse sein, beispielsweise indem wir mit Wissen daherkommen, wie gelingt kulturelle Transformation oder auch digitale Transformation in anderen Unternehmen. Das zweite, was meiner Meinung nach mit der wesentlichste Teil ist, dass man sehr, sehr schnell in eine systemische Prozessbegleitung geht. Das bedeutet, die Menschen in dieser Organisation müssen beginnen, eigenständig aus sich heraus daran zu arbeiten, hey, was muss sich hier bei uns verändern? Und das Einzige, was ich, das klingt jetzt so das Einzige, aber im Grunde genommen ist es, was sehr wichtig ist an der Stelle, ist zu helfen, dass die in der Lage sind, die richtigen Rahmenbedingungen innerhalb der Organisation zu finden, in der das stattfinden kann. Also, dass ich ihnen sage, passen mal auf, Sie brauchen so Big Picture, Sie brauchen so viele Menschen aus den Bereichen und so viel Zeit und ich helfe Ihnen auch, den Prozess richtig zu lenken und zugleich der größte Teil der inhaltlichen Arbeit findet durch die Organisation statt. Und die dritte Ebene, das hat der Henrik schon erwähnt, hat mit Training zu tun, denn ich möchte mal ganz kurz auf dieses Wort Kulturwandel eingehen. Kulturwandel bedeutet für mich, eine Kultur zu entschaffen. Ich nenne die gerne eine Potenzialentfaltungskultur. Eine Kultur, in der Menschen die in ihnen liegenden Potenziale besonders gut entfalten können. Und was für mich dazugehört, ist eine signifikante Verbesserung der Beziehungsqualität der Menschen untereinander. So, und dafür brauchen die sehr, sehr schnell einfach eine Referenzerfahrung. Wie kann das sein, dass wir, oder wie fühlt sich das an, anders miteinander in Kontakt zu sein?
Das heißt, du machst erstmal ein Teamtraining, dass du ein bisschen Wir-Gefühl erzeugst, Nähe zulässt, guckst, was für eine Dynamik in der Gruppe ist drin, sowas.
Ich würde nicht sagen Teamtraining, ich würde sagen, ich mache Trainings, die am Ende dafür sorgen, dass die deutlich näher zusammen sind. Das sind jetzt aber nicht irgendwie, wir gehen gemeinsam irgendwo wandern oder bauen irgendwie.
Nein, aber das kann ja sowas sein wie Visionsentwicklung oder gucken, wie hoch ist Zufriedenheit
oder. Nee, ich würde noch mehr. Es geht viel mehr darum, was haben wir beide eigentlich miteinander für eine Beziehung? Was haben wir für Leichen im Keller und wie kriegen wir die schnell ausgeräumt? Also
ist das nicht auch unheimlich anmaßend, also solche Fragen sozusagen Leuten zu stellen, die einfach nur einen Job machen? Weißt du, was ich meine? Das ist sehr, ich könnte mir vorstellen, dass Menschen das als grenzübertretend empfinden.
Die Art und Weise, wie ich das mache, ist, ich stelle ihnen dich, also ich würde niemals im offenen Raum.
Du induzierst die Frage, ohne die Frage explizit zu stellen.
Ich stelle sie explizit, aber ich stelle sie so, dass die Menschen sie nur untereinander in einem sehr geschützten Raum miteinander beantworten, ohne dass jemand anders das mitbekommt. Das heißt, ich sorge dafür, dass ganz viele Menschen in ganz schnell rotierenden Gruppen miteinander über Dinge sprechen, über die sie sonst im Alltag nicht sprechen würden. Das findet nicht irgendwie im großen Kreis statt, wo wir uns alle mal an der Hand halten, sodass jeder weiß, was jeder so mit sich rumträgt, sondern es sind immer Diaden, das sind immer Dialoge. Und jetzt könntest du fragen, ist da nicht Widerstand? Das hast du ja vorhin schon mal so ein bisschen gefragt.
Ja, nicht nur Widerstand, sondern auch im Sinne von
Grenzüberschreitung.
Das und auch der Gedanke, ich muss Menschen das Recht einräumen, auch aus Respekt vor ihnen, zu sagen, ich will das mit dir gar nicht besprechen.
Ja, das können
wir auch. Das meine ich so im Sinne, auch das ist ja ein Dialog, dir zu sagen, ich möchte dich gar nicht verletzen, aber ich möchte über das und das mit dir jetzt gar nicht reden und damit entwerte ich dich nicht. Und das muss ja auch möglich sein, das meine ich.
Ja, also es ist kein Zwang, sondern es ist immer eine Einladung und es gibt ganz klare Rahmenbedingungen, unter denen diese Dialoge stattfinden und die besprechen wir vorher auch ganz lang und dann geht's los und dann gehen die miteinander in ganz tiefe Prozesse und kommen dann nach anderthalb Tagen aus dem Prozess raus und sagen, wow, fühlt sich anders an. Mhm. Und was man damit hat, ist ein Zustand, in dem dann wieder diese emotionalen Zentren aktiv werden. Dann werden wieder neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet und dann findet tatsächliche Veränderung in diesen Menschen statt.
Nehmt ihr die Chefs mit? Ja, ne? Weil immer. Anders geht's nicht. Ne? Die müssen ja sozusagen auch ein Beispiel vorlegen.
Man muss mit den Chefs anfangen. Also manchmal ist es, manchmal, nicht immer, aber manchmal ist es notwendig, dass man erstmal nur mit den Chefs arbeitet. Denn du hast ja vorhin gefragt, was sind so Faktoren, wo man nicht loslegen würde, wenn man merkt, dass die Chefs miteinander überhaupt nicht können und das auch nicht auflösen wollen.
Dann müsstest du erstmal auf einer ganz anderen Ebene ansetzen.
Dann kannst
du
den ganzen Kulturwandel vergessen.
Ich habe am Anfang in der allerersten Moderation, müssen wir kurz Bullshit-Bingo auflösen, Begriffe gesagt, die wir nicht unerklärt lassen müssen. Ihr müsst in einem Satz sagen, was es ist. Ich habe so, Scrumming ist was?
Scrum. Scrum ist eine Formel des agilen Projektmanagements mit sehr klaren Rahmenbedingungen und innerhalb dieser Rahmenbedingungen kann man sehr frei agieren. Und das Coole an Scrum ist Folgendes. Es ist das allererste Mal, dass ein Begriff, den es seit 20 Jahren schon gibt, nämlich der Begriff Empowerment, wirklich gelebt wird.
Ziel der Idee ist, neue Ideen zu entwickeln?
Ziel der Methode ist, mit extrem hoher Geschwindigkeit zu arbeiten und Menschen ein hohes Maß an Mitgestaltungs- und Verantwortung zu geben und Führungskräfte rauszunehmen, aus der bisherigen Macht immer Entscheidungen zu treffen.
Henrik, Agilität?
Das, was ich hier im Interview heute nicht so gut zeigen kann, weil ich nicht so guter Storyteller bin, ist im Grunde, was der Begriff letztendlich auch sagt. Nicht in entsprechenden Konstruktionen verharren, sondern, jetzt komme ich mit so einem ähnlichen Begriff, reagibel und flexibel auf Situationen dann zu eingehen zu können.
Design Thinking? Jetzt zögern beide.
Die Design Thinking ist letztendlich ein Prozess, über den man dann möglichst schlank und schnell letztendlich zu einem Minimum Viable Product kommt.
Ist
das wäre wahrscheinlich einer der weiteren Begriffe. Es darf auch gescheitert werden.
Deshalb fail fast.
Genau.
Weil je später du scheiterst, desto teurer wird es ja auch oder desto mehr Ressourcen und Energie habe ich verschwendet.
Genau, Minimum Viable Product wäre sowas, was sich Nokia beispielsweise hätte mal machen können, bevor sie das Engage auf den Markt gebracht haben. Kennt heute keine Sau mehr. Minimum Viable Product ist im Grunde genommen, manchmal muss es noch nicht mal ein richtiges Produkt sein. Manchmal reicht allein die Beschreibung eines Produkts. Beispiel, Dropbox hat damals ein Video auf den Markt geworfen, in dem sie beschrieben haben, was eine Dropbox ist. Das war deren Minimum Viable Product. Mhm. Und die haben innerhalb einer Woche hatten die Millionen von Menschen, die sich die gesigned haben und sagen, ja, wir wollen sowas dieses Produkt haben. Und das war im Grunde genommen das Einzige, was sie damals auf den Markt geworfen haben. Oder wusstest du beispielsweise, dass Colgate mal eine Lasagne auf den Markt gebracht hat?
Nee, schmeckt die dann auch so, wie ich jetzt
gerade
glaube?
Keine Ahnung, ist aber genauso verschwunden, weil die halt auch kein Mini-Bubble-Produkt
erst die Lasagne, haben. Dann die Zahnpasta. Die Zahnpasta zur Lasagne. Und wenn du beides kaufst, gibt es günstiger.
Ja.
Könnt ihr für euch sagen oder fassen, was euch daran so sehr reizt? Das ist ja auch immer wieder anstrengend, in diese Prozesse reinzugehen. Das heißt auch, man muss sich immer wieder auf neue Branchen, Firmen, Menschen einlassen, auch wenn Muster möglicherweise gleich sind, aber damit du irgendwie glaubwürdig bist als jemand, der von außen kommt, musst du auch den Leuten sagen, ich weiß, wovon ich rede. Also es kostet unheimlich viel Energie, auch sich immer wieder darauf einzulassen. Was treibt euch da beide an?
Ja, bei mir war das relativ früh, dass ich gesagt habe, mich interessiert es viel, mit Menschen zu arbeiten. Also ich weiß noch, dass ich bei Sony Music damals digitale Geschäftsfelder aufgebaut habe und dachte, es ist total sinnlos, was ich hier mache. Dann war ich später bei Ericsson, habe weltweites Team geleitet und war ein total aufregendes Leben wieder. Ich dachte, es ist total sinnlos. Und ich habe relativ früh angefangen, so mit Anfang 20 schon, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ich bin zu unglaublich vielen Persönlichkeitsentwicklungstrainings gerannt, weil ich einfach neugierig war zu verstehen, wie ticke ich, wie ticken andere und wie werde ich eine noch bessere Version von mir selbst. Und irgendwann habe ich gesagt, ich habe Lust, das, was ich für mich gelernt habe, zu multiplizieren. Und für mich hat das ganz viel mit Sinnhaftigkeit zu tun. Also ich finde es cool, irgendwann mal zurückzuschauen und zu sagen, hey, das, was du in deinem Leben gemacht hast, das hat einen Unterschied gemacht.
Henrik, bei dir?
Ich finde Ich finde das Thema Digitalisierung, digitale Transformationen halt super spannend, weil wenn man im Grunde mit den Leuten, die in diesem Thema unterwegs sind, von sich aus redet, dann ist da viel Motivation, viel Energie und das treibt mich an und das ist, glaube ich, auch nachher was so eine Übersprungshandlung dann war, zu sagen, das möchte ich gerne auch in das ein oder andere tradierte Unternehmen hineinbekommen. Und wenn man es ganz groß irgendwie sehen möchte, ist sicherlich irgendwie auch die Thematik, wir leben heute eigentlich im guten sozialen Umfeld. Das möchte ich meinen Kindern später auch ermöglichen. Damit das möglich ist, brauchst du eine solide Wirtschaft. Damit die möglich ist, brauchst gute Unternehmen. Wenn man sich den einen oder anderen Player heute anschaut, dann habe ich schon so ein paar Befürchtungen, ob es den morgen noch gibt. Und wenn wir da einen kleinen Beitrag zu leisten können, indem wir die in die richtige Richtung begleiten, dann ist das auf jeden Fall eine Motivation.
Sagt Henrik Kehren, heute Abend zu Gast mit Sebastian Pups-Padigol in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Ihr habt das Buch geschrieben, Digitalisieren mit Hirn, zum Campus Verlag erschienen. Schön, dass ihr heute Abend da wart.
Gerne.
Danke.
Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast, wo immer ihr euch eure Podcasts herholt. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.